Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Maximilian Prose. Schön, dass Sie dabei sind. Das Plastikmüllproblem beenden bis 2040. Dazu verhandeln gerade 175 Nationen im kanadischen Ottawa zu einem Plastikmüllabkommen. Aber wie schaut die Wissenschaft auf diesen Abgleich von Länder-, Umwelt- und Industrieinteressen? Darüber sprechen wir mit einem Forscher, der bei den Verhandlungen dabei ist. Und wir reisen 165 Jahre in der Zeit zurück, als der heftigste uns bekannte Sonnensturm gewütet hat. Jetzt geht es aber erstmal um ein Thema, das keine globale Katastrophe ist, aber bei jedem, den es betrifft, für Ärger sorgen dürfte. Und zwar Knochenbrüche. Wenn sie kompliziert sind, dann setzen ÄrztInnen häufig Implantate ein. Das sind so massive Metallstäbe oder auch Platten, die den Knochen stabilisieren, damit er eben wieder richtig zusammenwächst. Ein Forschungsteam aus Saarbrücken hat diese Implantate aber jetzt einen Schritt weiter gedacht und möchte mit ihrer Erfindung den Knochen im Körper massieren. Ein Prototyp, den kann man schon jetzt auf der gerade stattfindenden Hannover Messe anschauen. Und Frank Rothelüschen, der war dabei.
Hannover Messe Halle 2. Hier zeigen Forschungsinstitute und Universitäten, was sie an Innovationen in petto haben. Am Stand des Saarlandes etwa findet sich ein glänzender Metallstab, der aussieht wie ein kleines Lineal. Über ein Kabel ist er an ein Smartphone angeschlossen, demonstriert Franziska Luia.
Wenn ich jetzt als Patient das Ganze aktivieren möchte, habe ich in meiner App auf dem Handy einen Knopf, auf dem steht Entriegeln. Sobald ich den betätige, wird ein Hebel gezogen, um die Massagezone freizulegen.
Die Forscherin der Universität des Saarlands tippt aufs Handy und mitten im Stab klappt ein kleiner Riegel lautlos auf und legt ein Stückchen Gummi frei. Damit ist der Metallstab plötzlich nicht mehr steif, sondern besitzt eine Gummifederung. Er ist der Prototyp für ein smartes Implantat. Die nächsten Modelle sollen in Zukunft an gebrochenen Knochen anliegen.
Die aktuelle Medizinforschung hat in den letzten Jahren immer weiter daran geforscht, wie eben Knochenbrüche effizienter geheilt werden können. Und ein neuerer Ansatz sind nicht nur statische Fixatoren, wie man sie eben kennt, bei beispielsweise Brüchen am Bein, sondern auch ein Ansatz, dass gezielte Stimulation diese Knochenbrüche schneller heilen kann, sodass eben schneller neues Gewebe gebildet wird und der Heilungsprozess effizienter ablaufen kann.
Dafür soll das Implantat den Knochen, an dem es fixiert ist, nicht nur stützen, sondern gelegentlich auch massieren können, so das Kalkül. Doch dafür muss sich das Implantat gezielt bewegen lassen. Und das geschieht durch eine besondere Materialklasse.
Im ersten Prototypen des Implantats von Susanne Marie Kirch und Felix Welch wird das Ganze mit sogenannten Formgedächtnislegierungen umgesetzt, umgangssprachlich auch künstliche Muskeln genannt.
Diese künstlichen Muskeln bestehen aus einer Nickel-Titan-Legierung und funktionieren mit Strom. Denn der verändert die Kristallstruktur des Materials.
Wir geben Strom auf das Material und es zieht sich zusammen und kann dabei beispielsweise die Klappe des Implantats nach hinten ziehen und eben den Bereich zur Stimulation öffnen.
Wird der Strom dann wieder abgestellt, schnellt das Material zurück in seinen Ursprungszustand, deshalb Formgedächtnislegierung. Beim Prototyp am Messestand öffnet und schließt sie den Sicherungsriegel für das Implantat. Im Patienten soll der Sicherungsriegel geschlossen sein, wenn er läuft oder steht. Im Liegen soll er sich öffnen können, damit der künstliche Muskel den gebrochenen Knochen massieren kann. Um das zu demonstrieren, tippt Franziska Luia auf ihrem Handy auf einen weiteren Knopf.
Der heißt Massage. Wenn man den einmal gedrückt hat, fängt das Implantat auch sofort mit einer Massage an, was wir hier in dem Demonstrator zeigen können.
Mehrmals nacheinander presst der künstliche Muskel im Stab den Gummipuffer für einige Sekunden zusammen, dann lässt er wieder locker. Das Prinzip also funktioniert und das Team tüftelt auch schon an einem verfeinerten Prototyp.
Die erste Herausforderung wird auch sein, damit in Feldstudien zu gehen. Wir gehen jetzt in die nächste Phase und freuen uns da eben auch darauf, erste Feldversuche zu machen und das Implantat auch in Aktion zu sehen.
Durch diese Tierstudien will das Team gemeinsam mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes herausfinden, bringt das Implantat den erhofften Effekt, kann es die Heilung beschleunigen? Franziska Luia gibt sich zuversichtlich und stellt sich schon mal vor, wie das mit der Knochenmassage im Alltag laufen könnte.
Man hat eine App auf dem Handy, mit der man eben sagen kann, ich möchte den steifen Zustand des Implantats zum Rumlaufen oder ich liege jetzt eben beispielsweise auf der Couch zu Hause und habe Zeit und kann das Implantat öffnen und kann eben diese Massage durchführen.
Ein Beitrag von Frank Rothelüschen war das. Es ist ein Thema, das diese Woche die Weltgemeinschaft bewegt. Und zwar Plastikmüll und vor allem, wie wir ihn vermeiden können. Dazu verhandeln aktuell 175 Staaten in Ottawa. Ziel ist ein Plastikmüllabkommen, das dieses Problem mit der Kunststoffverschmutzung bis 2040 beenden soll. Denn die Kunststoffverschmutzung, die sorgt nicht nur für schwerwiegende Folgen für Ökosysteme und die dort lebenden Arten, sondern auch für das Klima und die menschliche Gesundheit, wie mehrere Untersuchungen aus den vergangenen Jahren zeigen. Eine ganz aktuelle Studie aus dem Fachblatt Science Advances, die kann jetzt belegen, dass die steigende Plastikproduktion tatsächlich direkt mit der Plastikverschmutzung korreliert. Über diese Gemengelage konnte ich mit Martin Wagner sprechen. Er ist Professor an der Norwegian University of Science and Technology, wo er zu den Auswirkungen von Plastikmüll forscht. Und gerade ist er auch in Ottawa dabei, wo er die Verhandlungen zu dem Plastikabkommen begleitet. Dort habe ich ihn heute Morgen vor dem Verhandlungstag erreicht. Guten Morgen nach Ottawa.
Ja, guten Morgen nach Deutschland.
Herr Wagner, die Verhandlungsrunde im vergangenen Jahr, die lief ja eher schleppend. Wie bewerten Sie denn jetzt die ersten Verhandlungstage? Sind die Verhandlungen aus Sicht der Wissenschaft auf einem guten Weg, das Plastikmüllproblem zu beenden?
Also die Stimmung ist deutlich positiver hier in Kanada als nach der doch großen Frustration, die wir nach der letzten Verhandlung zum Plastikabkommen in Kenia gesehen haben. Allerdings haben die Verhandlungen gerade erst angefangen. Wir haben den Dienstag damit verbracht, uns über die Prozeduren für die Verhandlungen wieder zu unterhalten. Glücklicherweise kam es da nicht zu den Verzögerungen, die wir in den vorherigen Verhandlungsrunden gesehen haben. Und gestern ging es dann tatsächlich in die inhaltliche Diskussion. Wir haben bis nachts um 10:30 gesessen, haben uns die verschiedenen Positionen der Mitgliedstaaten angehört. Ich bin ein Optimist, deswegen hoffe ich aufs Beste, aber natürlich sehen wir weiter, dass Länder mit sehr wenigen Ambitionen, sagen wir es mal vorsichtig, doch auf die Bremse drücken.
Das sind vor allem oder waren vor allem bei der letzten Verhandlungsrunde die Erdölstaaten Russland, Saudi-Arabien zum Beispiel, aber auch Ägypten und Südafrika. Sieht man das jetzt wieder bei diesen Verhandlungen?
Ja, die Koalition der Unwilligen ist die gleiche wie beim letzten Mal. Das sind erdölproduzierende Länder. Und ich glaube, es gibt wenig Chancen für die Weltgemeinschaft, deren Positionen zu verändern. Die müssen natürlich ihr Businessmodell schützen. Aber es gibt eben eine Reihe von Ländern, die so ein bisschen in der Mitte sind zwischen, was wir hohen und niedrigen Ambitionen hier in den Verhandlungen nennen. Und es ist eben wichtig, diese Länder dann doch auch mit Fakten und Evidenzen zu überzeugen.
Sie haben das Business schon angesprochen. Und eine große Frage ist dann natürlich, soll man eher auf den Pfad weniger Produktion oder mehr Recycling gehen? Und die Firmen, die sind natürlich eher auf der Schiene, mehr Recycling zu machen und die Produktion nicht runterzuschrauben. Wie bewerten Sie diese Frage aus wissenschaftlicher Sicht?
Ja, also aus wissenschaftlicher Sicht ist für viele in der wissenschaftlichen Gemeinschaft relativ klar, dass wir die Produktion von neuen Kunststoffen durch verschiedene Ansätze reduzieren müssen. Und das basiert vor allen Dingen darauf, dass eben Modelle gezeigt haben, dass wenn wir Plastikvermüllung der Meere zum Beispiel tatsächlich auf Null runterfahren wollen, eben eine Verringerung der Produktion essentiell sind.
Und man kann ja auch sehen, dass in den letzten Jahrzehnten die Plastikproduktion stark angestiegen ist. Nun ist eine aktuelle Studie in Science Advances rausgekommen, die zeigt, die Plastikproduktion, die korreliert direkt mit dem Plastikmüll, den man findet. Also sind die Recyclingbemühungen anscheinend nicht ausreichend, wenn man sich die Studie anschaut, oder löst das das Problem einfach nicht?
Ja, also ich glaube, die Narrative, die immer wieder verbreitet wird, ist, dass wir einfach besser recyceln müssen und dann hört die Plastikvermüllung der Welt auf, ist einfach wissenschaftlich nicht haltbar. Wir recyceln derzeit 9-10% von allem Plastik auf einem globalen Level. Und selbst wenn wir eben das Recycling hochschrauben würden, würden wir die Plastikverschmutzung nicht beenden. Also das sind Narrative, die Industrieinteressen in die Hand spielen. Deswegen bin ich so froh, dass die neue Studie eben diesen direkten Link, diese direkte Verbindung zwischen Produktion und in dem Fall eben Plastikmüll macht.
Ein anderes Ergebnis der Studie ist ja auch, dass der Markenplastikmüllanteil, wo man das nachvollziehen kann, von über 50% von 56 großen Firmen stammt, darunter Coca-Cola, Pepsi, Nestlé und weitere. Überrascht Sie das?
Ja, ursprünglich hat mich überrascht, weil ich aus Norwegen komme und wenn ich da am Strand lang laufe, finden wir auch viel Plastik. Aber mich hat es tatsächlich auch schon überrascht, dass es so viele Brandnames da drauf gab. Coca-Cola-Flaschen, Cola-Flaschen generell findet man natürlich viele. Nestle als großer Lebensmittelhersteller mit viel Plastikverpackung, Danone das Gleiche. Also vielleicht können auch die Zuhörerinnen beim nächsten Spaziergang mal gucken und einfach schauen, welche Brandnames sind da drauf, welche Markennamen stehen da drauf.
Und so ein bisschen war das ja auch bei der Studie so. Da gab es halt Aktionen von Freiwilligen, die das gesammelt haben und dann kartiert haben und dann quasi Daten für diese Studie geliefert haben. Wie bewerten Sie denn die Methodik der Studie?
Ja, also natürlich ist, was wir Citizen Science nennen, gewinnt immer mehr Bedeutung, auch gerade in der Plastikforschung. Insofern ist das meiner Ansicht nach der einzig mögliche Ansatz, um so viele Daten zu Plastikmüll auf einem globalen Level zu bekommen. Und natürlich ist es toll, wenn man einfach Bürgerinnen und Bürger in die Forschung mit einbezieht. Und es ist ja kein Hexenwerk, nicht? Also jeder kann durch den Wald gehen oder am Flussufer oder an der Ostsee oder der Nordsee und kann eben einfach mal gucken, welche Namen stehen drauf auf diesem Plastikmüll. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich finde es spannend, dass es eben so viel Zuordnung da gab. Aber meiner Ansicht nach ist es ein guter Ansatz, um eben global mal zu schauen, wer verursacht eigentlich den Plastikmüll, weil solche Daten kriegen wir sonst nicht. Deswegen ist es schon eine tolle Studie.
Wenn wir bei den Marken und bei den Unternehmen sind, da haben Sie ja kürzlich in einem Nature-Kommentar geschrieben, dass man das globale Plastikabkommen vor der Einmischung der Firmen schützen muss. Wie meinen Sie das? Wo findet hier diese Einmischung statt?
Also wir sehen hier on the ground in Ottawa, sehen wir eine massive Präsenz von Lobbyisten der chemischen Industrie, der Plastikindustrie, die hier natürlich massiv versuchen, ihre Geschäftsmodelle zu verteidigen, die hinter den Kulissen mit vielen Delegierten sprechen, die ganz offen auch zur Wissenschaft sprechen, die eben nicht in ihre Strategien irgendwie passt, Wissenschaftlerinnen auch attackieren. Ich bin schon gespannt, was die Antwort der Industrie auf diese Studie, über die wir gerade gesprochen haben, ist. Ich habe schon gerüchteweise gehört, dass da mit Klagen gedroht wird. Also da wird mit harten Bandagen gekämpft. Und mein Argument ist eben, dass wir die Wissenschaft und die politischen und auch die ökonomischen Erwägungen auseinanderhalten sollten. Weil was tatsächlich mich als Wissenschaftler eben stört, ist, wenn große Konzerne eben über wissenschaftliche Angelegenheiten sprechen, weil was sie dann tun, ist, sie verdrehen die Wissenschaft eben in ihrem Sinne und dann kostet es extrem viel Energie, solche Fehldarstellungen von wissenschaftlichen Erkenntnissen wieder zu korrigieren. Mein Argument ist, auch für das Plastikabkommen die Wissenschaft frei von Interessenkonflikten zu halten, die Wissenschaft eben in einem separaten Kanal quasi zu behandeln, um sie so vor eben diesem Einfluss von Interessen zu schützen.
Dann vielleicht noch als abschließende Frage ein bisschen auch Ausblick nach vorne. Was bräuchte es denn aus wissenschaftlicher Sicht, um das Plastikmüllproblem bis 2040 wirklich zu beenden?
Also ich bin Teil von einer großen Gruppe von über 300 Wissenschaftlerinnen aus 60 Ländern, die sich zusammengeschlossen hat, um eben einen wissenschaftlichen Beitrag zu den Verhandlungen fürs Plastikabkommen zu leisten. Und wir sind ganz klar in unseren Aussagen. Wir brauchen eine Reduktion der Kunststoffproduktion. Wir brauchen ganz klare Sicherheitsstandards für Kunststoffe, so eben, dass Kunststoffe keine gefährlichen Chemikalien enthalten. Und wir brauchen Nachhaltigkeitskriterien, weil es geht eben nicht nur um unsere eigene Gesundheit hier, sondern es geht eben auch um die Verbindung zum Klimawandel, um eben Carbon Footprints zu verringern, Land Use und so weiter. Wir brauchen eine systemische Lösung, die sich eben nicht nur mit dem Müllproblem und dem Recycling beschäftigt, sondern die eben über den gesamten sogenannten Lebenszyklus vom Öl, vom Erdgas bis hin zum Plastikprodukt das Problem adressiert.
Das sagt Martin Wagner. Wie stark die Sonne leuchtet, das hat tatsächlich nicht wirklich Auswirkungen darauf, wie warm oder eher in den letzten Wochen wie kalt es gerade ist. Und trotzdem bereitet das PhysikerInnen immer wieder Sorgen. Denn auf der Sonne, da kommt es immer wieder zu gewaltigen Ausbrüchen, die Satelliten oder Stromnetze schwer beschädigen können. Der größte Ausbruch, der ist tatsächlich schon 165 Jahre her. Doch seine Daten, die wurden ganz aktuell neu ausgewertet. Karl Urban kennt die ganze Geschichte.
Als der Astronom Richard Carrington am 1. September 1859 sein Teleskop auf die Sonne richtete, traute er seinen Augen nicht. Innerhalb der Sonnenscheibe, die er auf einen Schirm projiziert hatte, zeigten sich gleißend helle Flecken. Ein Phänomen, das weder er noch andere Forscher je beobachtet hatten.
The Carrington event is famous because it was the first solar flare observed by a person.
Das sogenannte Carrington-Ereignis ist berühmt, sagt Kieran Beggan vom britischen Geologischen Dienst in Edinburgh. Und das nicht nur, weil damals zum ersten Mal ein Mensch einen Solar Flare beobachtet hat, also einen Strahlungsausbruch auf der Sonne, sondern auch, weil dieser Ausbruch gewaltig war und weitreichende Folgen hatte.
And then about 16 or 17 hours later, the magnetic needles started going off the scale, so that the traces just jumped straight off the page.
16 bis 17 Stunden nach den Lichtblitzen zeigten magnetische Messgeräte zweier Observatorien bei London extreme Messwerte an. Der Grund? Geladene Teilchen von der Sonne erreichten das Magnetfeld der Erde. Sie ließen nicht nur beeindruckende Polarlichter tanzen, sondern brachten auch Transformatoren zum Durchbrennen und legten weltweit das Telegrafennetz lahm, weil das Erdmagnetfeld stark schwankte. Die Daten des Carrington-Ereignisses auszuwerten, war bisher aber herausfordernd.
Viele der damals in den Messgeräten aufgezeichneten Linien sind sehr schwach. Sie überlappen sich und das Papier ist sehr körnig. Es war auch deshalb nicht möglich, maschinelles Lernen einzusetzen, um die Daten zu extrahieren.
Stattdessen hat das Team um Kieran Beggan die alten Aufzeichnungen jetzt digitalisiert, und zwar per Hand. Die Kurven der alten Papierwalzen wurden von zwei Forschenden unabhängig voneinander in Computer übertragen. Die digitalen Ergebnisse wurden dann sorgfältig verglichen, um sicher zu sein, dass auch alles stimmt.
Die magnetische Veränderung an der Erdoberfläche war ziemlich groß. Und wenn das heute passieren würde, wäre es katastrophal. Es würde weltweit Stromnetze lahmlegen.
Die Plasmaphysikerin Sandra Chapman von der Universität im englischen Warwick betrachtet die Daten des Carrington-Ereignisses mit Sorge. Und das, obwohl Fachleute wie sie den 11-jährigen Aktivitätszyklus der Sonne mittlerweile gut verstanden haben. Neben Modellen gibt es heute eine Reihe von Raumsonden, die die Sonne rund um die Uhr beobachten und die einen Sonnensturm Stunden früher erkennen würden, bevor er die Erde, Satelliten oder Raumstationen trifft.
Wir sind nahe daran, einen Ausbruch sehr genau vorhersagen zu können, direkt nachdem er begonnen hat. Das Risiko dafür, dass er überhaupt auftritt, ist aber eine andere Sache. Wenn wir dieses Risiko betrachten wollen, müssen wir einen möglichst langen Zeitraum betrachten.
Gerade am Carrington-Ereignis scheiden sich die Geister, denn einen so schweren Ausbruch hat man bis heute kein zweites Mal beobachtet. War es ein einmaliger Ausreißer oder gibt es solche Ereignisse häufiger?
Wir wissen nicht, wie wahrscheinlich es ist. Wir wissen nur, dass es bisher einmal passiert ist. Man behilft sich jetzt, indem man sagt, das gab es nur einmal in 150 Jahren und das war's. Und das ist wirklich besorgniserregend, weil man eigentlich nicht weiß, wie man es wirklich vorhersagen soll.
Den Forschenden bleiben nur zwei Dinge: die Daten des größten Sonnenausbruchs der Geschichte noch besser zu verstehen und die Welt darauf vorzubereiten, dass sich irgendwann ein neues Carrington-Ereignis entladen könnte.
Ein Bericht von Karl Urban. Und ich habe jetzt noch einen Hörtipp für Sie von aus unserer Wissenschaftsredaktion von der Sendung Systemfragen. Die haben eine Sendereihe rausgebracht, die in der ganzen aktuellen Diskussion um Migration und Geflüchtete diese Themen mal ein wenig anders denkt.
Hörtipp.
Wir haben viel gekämpft. Deswegen, ich habe fleißig Deutsch gelernt.
Wir schaffen das. Nur wie? Eine vierteilige Reihe über die Chancen und Schwierigkeiten der Integration.
Wir als Team haben uns hier gesagt, Migration, Flucht, das ist echt alles so negativ besetzt, auch öffentlich. Dabei gibt es hier doch so viel zu lernen, so viel Wissen auch aus der Forschung.
Wir wollen nach Lösungen suchen, wir wollen fragen, wie kann Integration, wie kann Ankommen von Geflüchteten gelingen?
Diese fehlende aufenthaltsrechtliche Sicherheit führt auch zu einer Fragilität der Lebenslagen.
Folge 1. Ankommen und bleiben. Heute in den Systemfragen. 20:10 Uhr. Und in der DLF Audiothek App.
Da finden Sie übrigens auch schon jetzt alle 4 Folgen der Sendereihe. Und damit zu den Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Magdalena Schmude.
Tumore können unabhängig von Mutationen im Erbgut entstehen. Stattdessen sorgen sogenannte epigenetische Markierungen auf der DNA dafür, dass sich die Aktivität bestimmter Gene verändert, was die Zellen unkontrolliert wachsen lässt. Auch dann noch, wenn die Markierungen längst wieder entfernt wurden und die Zellen eigentlich in ihren Grundzustand zurückkehren sollten. Das haben französische Forschende in Versuchen mit Fruchtfliegen gezeigt, die sie im Fachjournal Nature beschreiben. Epigenetische Markierungen sind kleine biochemische Modifikationen, die in der Zelle verwendet werden, um Gene an- und abzuschalten, ohne die DNA zu verändern. Dass dieser Mechanismus bei der Entstehung von Krebs eine Rolle spielen kann, wurde bereits vermutet.
Eine zweite schwerkranke Person hat eine genetisch veränderte Schweineniere erhalten.
Die 54-jährige Frau wurde bereits am 12. April in einem Krankenhaus in New York operiert, wie die New York Times berichtet. Wenige Tage zuvor war ihr ein Gerät zur Unterstützung der Herzfunktion eingesetzt worden. Als ihre eigenen Nieren versagten, wurde stattdessen die Schweineniere eingesetzt. Das Organ ist gentechnisch verändert, um eine Abstoßung zu verhindern. Die Patientin erholt sich gut, wie das Krankenhaus auf seiner Webseite schreibt. Bereits im März hatte ein Ärzteteam in Boston einem 62-jährigen Patienten mit Nierenversagen zum ersten Mal eine gentechnisch veränderte Schweineniere transplantiert. Der Mann konnte kurz darauf aus der Klinik entlassen werden. Laut Angaben seiner Ärzte geht es ihm 5 Wochen nach dem Eingriff weiterhin gut. Eine kürzlich erfolgte Biopsie ergab keine Auffälligkeiten.
Diamanten brauchen keinen Überdruck.
Um Diamanten im Labor herzustellen, braucht man normalerweise mehr als den 50.000-fachen Atmosphärendruck und Temperaturen über 1.500 Grad Celsius. Ein Forschungsteam in Korea hat jetzt gezeigt, dass das auch anders geht. Bei ihrer Methode wachsen die Diamanten in einer flüssigen Legierung aus Gallium, Eisen, Nickel und Silizium, die in einem Gemisch aus Wasserstoff und Methan auf nur noch 1025 Grad erhitzt wird, schreiben die Forscher im Fachjournal Nature. Die so erzeugten Diamanten sind mit einer maximalen Größe von 100 Nanometern zwar noch relativ klein, für technische Anwendungen könnten sie in der Zukunft aber trotzdem interessant werden, hoffen die Wissenschaftler.
Impfungen retten jede Minute 6 Menschenleben.
Das hat die Weltgesundheitsorganisation berechnet. In der Fachzeitschrift The Lancet stellt die WHO eine Analyse vor, laut der in den vergangenen 50 Jahren mindestens 154 Millionen Menschen durch eine Impfung vor einer sonst tödlichen Infektion geschützt werden konnten. Am meisten hätten Säuglinge und Kinder profitiert. Insgesamt wurden die Auswirkungen von 14 Impfstoffen betrachtet, darunter die gegen Kinderlähmung, Diphtherie und Tetanus. Den größten Effekt schreiben die Fachleute aber der Masernimpfung zu, auf die 60% der geretteten Leben zurückgehen.
Eine urzeitliche Lachsart hatte Stoßzähne.
Zu diesem Schluss kommt ein US-amerikanisches Wissenschaftsteam im Fachjournal Plus One. Bisher ging man davon aus, dass die Vorderzähne des Fisches nach hinten unten zeigten, ähnlich wie beim Säbelzahntiger. Jetzt ergaben neue Rekonstruktionen, dass die Zähne nach außen und oben abstanden und damit eher an die Zähne von Warzenschweinen erinnerten. Damit ist auch eine Umbenennung der Art nötig, die bisher auch als Säbelzahnlachs bezeichnet wurde. Mit einer Gesamtlänge von bis zu 2,70 Metern war die Art außerdem die größte aller bisher bekannten Lachsarten.
Sternzeit, 25. April. Der Wolf pirscht sich heran. Nicht nur in den Wäldern Mitteleuropas ist der Wolf wieder heimisch, er zeigt sich auch an unserem Himmel. Wie das Tier auf der Erde ist aber kaum zu sehen und nur wenige Menschen erkennen ihn. Das Sternbild Wolf befindet sich unterhalb der Waage und rechts unterhalb von Antares, dem Hauptstern im Skorpion. Morgen früh steht der noch fast volle Mond oberhalb des Wolfes und zeigt, wo in dunklen Nächten Ausschau zu halten ist. Im Wolf gibt es nur recht schwache Sterne. Das scheue Tier ist am Himmel bestens getarnt und kommt in unseren Breiten kaum aus dem Unterholz des Horizonts hervor. Zwar gehört diese Figur zu den Sternbildern der Antike, aber die Bezeichnung Wolf kam erst im Mittelalter auf. Die Griechen sahen in dieser Himmelsgegend einfach ein wildes Tier. Die Römer sprachen von der Bestie. Meist wurde der Wolf mit dem angrenzenden Zentaur in Verbindung gebracht. Demnach hatte dieses Fabelwesen das wilde Tier aufgespießt und brachte es als Opfergabe zum Altar, der am Himmel ebenfalls nicht weit entfernt ist. Aus unseren Breiten bleibt der Altar allerdings unsichtbar. Für die Chinesen befindet sich in dieser Gegend eine ihrer größten Figuren, was die Anzahl der Sterne angeht. 27 Sterne bilden die Figur Xiguan, die Leibwache des Herrschers. Im Jahr 1006 werden nahezu alle Himmelsbeobachter zum Wolf geblickt haben. Damals flammte dort eine Supernova auf. Das war vermutlich die hellste Explosion, die Menschen jemals am Firmament zu Gesicht bekommen haben.
Wenn die ganze Welt auf den Wolf am Himmel blickt. Und mit dieser Sternzeit geht Forschung aktuell zu Ende. Mein Name ist Maximilian Brose. Kommen Sie gut durch den Abend.